Ja, hi und herzlich willkommen zum Phil und Rob Podcast. Heute mit dem Thema Erwachsen werden. Wir thematisieren dabei, ob es sinnvoll ist, sich von seiner Jugend und von seiner Kindheit zu verabschieden oder eben nicht. Und dafür habe ich einen besonderen Gast eingeladen. Der war schon öfter hier zu Gast und heute ist er wieder dabei. Es ist Jonathan. Hallo Jonathan.
Hallo liebe Phil und Rob Community.
Genau, um gleich in das Thema so ein bisschen einzusteigen. Natürlich bin ich bereits 27. Wie alt bist du, Jonathan?
Bin sogar noch älter. Steinalt.
Okay, du bist steinalt, also noch älter als ich. Und dementsprechend sind wir auf dem Papier natürlich Erwachsene, ganz klar. Aber wie fühlen wir uns? Ja, wie fühlst du dich, Jonathan? Findest du, du bist erwachsen?
Mal angenommen, man würde dir die Frage stellen, ist Jonathan erwachsen? Was meinst du, was würdest du sagen?
Also, gute Frage. Ich würde sagen, du hast auf jeden Fall kindliche Züge. Also wir kennen uns ja bereits, wer jetzt frisch zugeschaltet hat, Jonathan und ich, wir kennen uns schon eine Weile. Ich glaube jetzt insgesamt 8, 9 Jahre, genau. Und haben uns im Theater kennengelernt, ja. Und seitdem ist unsere Freundschaft fruchtbar geworden.
Genau, ein Band, was quasi nicht zerreißen kann, ja.
Genau. Und ja, und wenn du mich so fragst, würde ich sagen, du hast auf jeden Fall ein größeres Kind noch vorhanden in dir, als es die meisten in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis haben.
Das ist ja auch sehr wichtig, das ist ja auch ein innerer Schatz, der nicht verloren gehen sollte.
Warum genau denkst du das? Warum denkst du, wir sollten vielleicht, also erwachsen werden ist für mich so ein bisschen assoziiert mit ernst sein, pflichtbewusst, selbstbewusst vielleicht auch oder selbstständig. Warum denkst du, sollten wir uns das Kindliche, also vielleicht, was zählt für dich als Kind sein?
Ich würde nicht sagen als Kind sein, sondern als kindlicher Anteil. Und der ist, glaube ich, von Person zu Person unterschiedlich ausgeprägt. Aber erwachsen sein bedeutet ja nicht automatisch, dass ich nicht irgendwo kindliche Leichtigkeit empfinden darf oder andere Züge aufweisen kann, die klassischerweise einem Kind zugeschrieben werden. Begeisterungsfähigkeit, Neugierde oder das Vertieftsein in eine Tätigkeit. All das sind ja eher positive Aspekte des Kindseins, die auch unser Erwachsenenleben durchaus bereichern können. Haben wir sie nicht mehr, haben wir zum Beispiel unsere Neugierde verloren durch eine nicht so schöne Schulzeit zum Beispiel, dann ist dieser Mensch nicht unbedingt zu beneiden, sondern hat was Wichtiges, auch für den erwachsenen Menschen Wichtiges bereits verloren oder beziehungsweise ist vielleicht nicht verloren, es ist vielleicht nur verschütt gegangen und es wieder auszugraben bedarf gewisser Anstrengungen. Ja.
Und was denkst du, ist dann der große Vorteil, sich das Kind zu bewahren? Also wenn wir jetzt so zum Beispiel ans Ende des Lebens denken und dann zurückblicken, was ist für dich am Ende des Lebens besonders wichtig, dass du dir das Kind eben bewahren willst? Also welcher Faktor oder ja, was fällt dir dazu ein?
Ja, mir persönlich ist auf jeden Fall die kindliche Neugierde sehr wichtig. Ich hatte lange Zeit zum Thema Lernen ein sehr angespanntes Verhältnis, weil Lernen immer bei mir assoziiert war mit Schule, Klausuren, Pflicht und ja, einfach diese kindliche Neugierde, immer wieder dazu zu lernen, sich überraschen zu lassen, zu staunen, das ist so ein wesentlicher Faktor und ohne den das Leben für mich einfach vielleicht eher nur existieren ist. Und man kann trotzdem ein selbstständiges Glied der Gesellschaft sein und trotzdem mit diesem Anteil, mit diesem präsenten Anteil durch die Welt gehen. Das schließt sich für mich auf keinen Fall aus.
Und wie zeigt sich das dann im Alltag konkret? Also ich, wenn du mich fragst, wie ich dich erlebe, ist es ja doch so, wenn man mit dir einen Scherz macht, dann steigst du da durchaus drauf ein und bist auch quasi du selbst in dieser Scherzhaftigkeit. Und da spielt es weniger die Rolle, wer jetzt außenrum ist, sondern vielmehr die Rolle, dass du in diese Begeisterung reingehen möchtest. Und das, finde ich, macht einen Menschen auch authentisch. Siehst du dich auch so oder, ja, wie siehst du dich selbst?
Auf was bezogen jetzt?
Ja, genau. Also ich habe ja jetzt bezogen auf diese Begeisterungsfähigkeit, wie du neugierig bist, kann ich von außen ja zum Beispiel jetzt nicht genau so sehen, wie du es vielleicht siehst, wie neugierig du bist. Also inwiefern bist du jetzt zum Beispiel neugierig?
Ja, eben die Neugierde, immer wieder auch neue Dinge anzufangen, auch mit der Gefahr hin, dort, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu scheitern. Und das ist mir auch noch als Gedanke gekommen. Ich glaube, das ist auch was sehr Kindliches, diese Beharrlichkeit beim Lernen. Irgendwie ist man ja oft zum Beispiel auch Psychotherapeuten, dass sie, wenn irgendein Lernprozess schleppend läuft, dass sie dann diese Metapher machen. Als Kind haben sie auch lange trainiert, um laufen zu lernen. Also wirklich so dieses durch die Neugierde oder durch ja eben dieses durch diese hohe Erwartungshaltung, was Neues zu lernen, was Neues zu können, auch beharrlich zu sein und auch mit Rückschlägen umgehen zu können.
Und, ja. Ich glaube tatsächlich, du hast gerade was Wichtiges angesprochen, und zwar Erwartungshaltung. Also sprich, dass die Erwartung kann man sich ja an sich selbst stellen und die Erwartung kann von außen an einen gestellt werden. Aber es gibt so eine Theorie, die besagt, nur du selbst kannst dir Druck machen. Also sprich, wenn du Erwartungen gerecht werden willst, kann das Druck in dir auslösen. Und diesen Druck hast du selbst in der Hand, inwiefern der dich belastet, emotional. Ich meine, du hast ja auch eine NLP-Ausbildung, du dürftest es ja besser wissen als die meisten von uns, wie wir Emotionen tatsächlich auch kontrollieren können.
Ja, also du hast absolut recht. Was mit den Erwartungen? Ja genau, die Erwartungen können nur von mir kommen. Genauso wie jedes Subjekt auch letztendlich entscheidet, ob es lernen möchte oder nicht. Also die ganze Theorie nennt sich die Autopoiese. Also das heißt, Menschen regulieren sich selber und entscheiden eben, was sie von außen annehmen und was nicht. Und letztendlich kann jede Veränderung nur von innen angestoßen werden. Und genau, Veränderungen hängen ja auch oft mit Erwartungen zusammen. Ja? Also da bist du gut informiert.
Genau, also ich meine, ich habe das ja auch selbst erlebt in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Natürlich wurden Erwartungen ständig an mich gestellt. Und das kann dazu führen, dass du dich auch überfordert fühlst mit dem ganzen System, würde ich das jetzt mal beschreiben, weil die Erwartungen ja nicht nur von deinen Eltern kommen, sondern sie kommen von Schule, von später dann Arbeit und Studium und was auch immer. Es gibt so viele Erwartungen, die auch vom Staat, ja, also dass du deine Steuern zahlst oder von der Krankenkasse, dass du deine Gebühren zahlst. Überall werden Erwartungen an dich gestellt. Das heißt, es kann einen heutzutage auch einfach sehr schnell überfordern, vielleicht auch nicht nur heutzutage, sondern auch damals. Aber wenn du dieses Gefühl, glaube ich, zulässt, dass du diese Überforderung quasi zulässt und nicht lernst, mit ihr auch umzugehen, dann wirst du so lange unglücklich bleiben, wie du gelernt hast, damit umzugehen. Und damit umzugehen kann ja auch sein, dass man sagt, manche Dinge will ich nicht akzeptieren. Manchen Erwartungen will ich ganz klar nicht gerecht werden. Und bei anderen, die vielleicht deinem Ziel nützlich sind oder die man auch einfach erfüllen muss, wie zum Beispiel Steuern zahlen, damit einfach einen gerechten Umgang auch damit lernen. Ich glaube, das ist schon zu einem gewissen Teil notwendig, um irgendwie zufrieden zu leben. Was denkst du davon?
Das war jetzt ein sehr, sehr langer Abschnitt. Viel Information, die da an mich herangetragen wurden. Ich würde dich einfach nochmal bitten, kurz nochmal das in zwei Sätzen zusammenzufassen und dann, was hältst du davon?
Also mir ging es darum, dass du in der Kindheit und in der Jugend lernen musst, zwangsläufig, um später dann auch irgendwie einigermaßen zufrieden leben zu können, mit Erwartungshaltungen umzugehen. Also sprich, du kannst entweder entscheiden, du willst den Erwartungen nicht mehr gerecht werden und schiebst diese Erwartungen beiseite, sofern das möglich ist. Bei manchen Dingen ist es nicht möglich und da ist es wichtig, glaube ich, den Umgang mit diesen Erwartungen zu lernen. Und gerade den Aspekt mussten wir ja auch auf die, ne, also wie es bei jedem so ist, ich denke, es gibt da keine Ausnahmen, wir müssen alle damit lernen, mit gewissen Erwartungen, die an uns gestellt werden, umzugehen. Und die einen können es besser, die anderen weniger gut.
Ja.
Hast du vielleicht irgendwie ein Beispiel, wo du eine Schwierigkeit hattest damals und wo du heute sagen kannst, okay, heute wüsste ich es besser, damit umzugehen?
Ja, ich glaube, dass man als junger Mensch, als Kind oder als Jugendliche halt viel eher den Erwartungen nicht ausweichen kann, zum Beispiel die Schule fertig zu machen etc., zu Hause im Familiensystem so weit zu funktionieren. Je älter wir werden, desto mehr können wir es uns vielleicht auch auswählen, welchen Erwartungen stelle ich mich, welche Rollen nehme ich überhaupt an, zum Beispiel, was heißt die Rolle der Elternschaft. Elternschaft, Kinder kriegen, ist immer mit Erwartungen verbunden. Aber ich kann ja sagen, ich kriege ja keine Kinder. Ich kann auch sagen, ich mache keine Karriere. Ich kann auch sagen, ich lebe autark und ziehe nach Portugal. Kann ich auch theoretisch machen. Also ich habe, gut, aber das Ganze muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren, weil so Erwartungshaltungen ja oft auch so mächtig einem eingeimpft worden sind, schon in der Kindheit und Jugend, dass sie oft dann noch weiter existieren. Ich glaube, der große, ich weiß jetzt nicht, ob es deine Frage beantwortet, aber der große Vorteil am Erwachsenwerden ist einfach, dass wir reflektieren können und dass wir dann aus dieser Reflexion, aus der Bewusstmachung bestimmter Erwartungen, mit denen uns es nicht gut geht, dass wir durch diese Bewusstmachung vielleicht entsprechend bestimmte Erwartungen auf Eis legen können und uns mit den Erwartungen auseinandersetzen, die wir entweder bewusst wählen oder die wir auch einfach wählen müssen, weil wir zum Beispiel Geld verdienen müssen etc. pp. Also die höhere Wahlfreiheit, die eben auf der Reflexion beruht, die schätze ich sehr an der Erwachsenheit. Ja.
Das Problem für mich bei dieser Theorie, die du jetzt genannt hast, ist, dass es theoretisch ist. Und ich frage mich halt an der Stelle, du hast ja gesagt, manche Erwartungshaltungen, die sind schon in uns, die sind eingebrannt. Und das sehe ich auch bei mir. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, die wir uns wahrscheinlich alle stellen, wie schaffe ich so eine eingebrannte Erwartungshaltung tatsächlich zu kontrollieren, sofern ich sie nicht ablegen kann?
Ja, ist die Frage, ob ich sie kontrollieren oder verändern möchte. Und Veränderung geht immer nur mit Reflexion und Kontrollieren kommt von Kontrolle. Ich weiß nicht, ob Kontrollieren so gut ist. Klar, oft ist irgendwie was im Familiensystem irgendwie, da so ein Glaubenssatz, ich muss erfolgreich sein, ich muss irgendwie den Wohlstand halten, ich muss auch ein Unternehmertyp sein, ich muss mich auch selbstständig machen. Das ist dann schon sehr mächtig und kann manche Leute streifen es ihr Leben lang nie ab. Und ich weiß nicht, ob es darum geht, es zu kontrollieren. Ich glaube, es ist wichtig, einen guten Zugang zu sich zu haben und zu sehen, wenn irgendwas sich nicht kongruent anfühlt und Leiden verursacht, dann einfach da hinzuschauen, hinzuspüren, zu reflektieren und dann es zu verändern, aber bei der Veränderung auch das Umfeld mit einzubeziehen und zu gucken, verträgt sich diese Veränderung, die ich bei mir überhaupt vornehme, verträgt sie sich mit meinen Mitmenschen, Eltern, Freunden, Partnerinnen, Partner etc., um daneben zu gucken, ist so eine Veränderung überhaupt, kann ich mich verändern und gleichzeitig mit den Konsequenzen leben? Kann ich überhaupt aus dieser Rolle aussteigen und eben mit den Auswirkungen zurechtkommen? Das ist immer ja oft relativ komplex, ja.
Das stimmt. Also gerade wenn man daran denkt, dass man meistens seine Familie ja nicht verlieren will, man will seine Freunde nicht verlieren. Das heißt, da werden einem ja schon Grenzen aufgestellt, die es einem erschweren, eine Erwartungshaltung vielleicht überhaupt, also sich komplett von Erwartungen loszureißen. Und ich denke, das ist auch nicht unbedingt notwendig, sich ganz von allen Erwartungen loszureißen, sondern dass es manchmal einfach eine Kunst und ein gewinnbringender Aspekt sein kann, damit umzugehen zu lernen. Also sprich, naja, es gibt so ein paar Theorien, die sagen, dass wir heute dem Individualismus näher sind als je zuvor. Dass wir also egozentrierter werden auch. Das spielt da so ein bisschen mit einher. Und da frage ich mich, ist das jetzt wirklich sinnvoll oder brauchen wir uns vielleicht einander? Brauchen wir vielleicht diese Gemeinschaft? Sind wir vielleicht einfach abhängig voneinander? Wir sind ja alle keine Bauern. Wir haben ja nicht alle unseren Bauernhof und können völlig selbstständig leben und keiner braucht uns oder wir brauchen niemanden, sondern wir sind alle irgendwie voneinander abhängig.
Aber auch der Bauer braucht ja seine Kundschaft. Oder seine Abnehmer.
Aber er könnte im Notfall, könnte er alleine leben. Er braucht nicht zu arbeiten für andere, sondern er kann auch nur für sich arbeiten.
Theoretisch ginge das, aber ich glaube auch, dass die Menschen noch eine ganz große Sehnsucht nach Gemeinschaft verspüren. Genauso wie nach Individuation. Aber klar, der Trend geht heute sehr zur Vereinzelung. Und ich denke, das wird auch einfach auch gesellschaftlich gefördert. So.
Ja. Absolut, sehe ich ganz genauso. Und meine Theorie ist, die ich so natürlich auch ein bisschen mit Sachen aus meinem Studium und so in Verbindung bringe, dass psychische Störungen häufig verstärkt werden oder erst entstehen durch diese Vereinzelung. Okay. Also, dass wir gar nicht mehr uns genug auf unsere Mitmenschen einlassen und vielleicht auch Gespräche intensiv spüren, sondern vielleicht einen Druck, einen Stresspegel verspüren, früh ins Bett zu müssen, vielleicht abends lieber sich mit sich selbst zu beschäftigen, als sich noch irgendwie abhängig zu machen davon, dass man in die Gemeinschaft geht. Ja, also vieles, was ich auf meinen Reisen im Süden mitgenommen habe, ist eben dieser gemeinschaftliche Gedanke, dass man sich in Parks tatsächlich gezielt fast täglich trifft. Zumindest sind die Parks immer höllisch überlaufen. Und ich nehme das auch gar nicht negativ wahr, sondern man merkt richtig, wie diese Menschen aufblühen. Und ich merke das auch bei mir, sobald ich über Probleme rede, und jeder hat Probleme, auch die Menschen, die in der Gemeinschaft aktiv leben, dass wenn man aber jemanden hat, mit dem man auch über Probleme reden kann regelmäßig, dann erübrigen die Probleme sich häufig relativ schnell.
Ja, absolut. Ja, ja klar, das ist einfach auch das moderne Leben, was die Menschen einfach auch vereinsamt, einfach auch viel durch Mobilität und Flexibilisierung des heute hier, morgen da am Arbeiten, Partnerschaften, Nachbarschaftsbündnisse, was weiß ich, Parteien, Vereinsarbeit, sowas alles löst sich nach und nach auf und klar, der Marktwirtschaft spielt es natürlich in die Hände, weil so Leute natürlich leichter als Konsument verführbar sind, als ein Mensch, der stark in seinem Netzwerk verwurzelt ist.
Ja. Und auch der Politik spielt es in die Hände, weil es bäumen sich immer weniger Menschen auf, wenn sie keine Gruppe bilden. Okay. Das heißt, wenn der Gedanke des Individualismus groß wird und jeder einzeln ist, dann forciert man sich weniger in Gruppen und geht gegen Missstände vor, sondern frisst es eher in sich rein und lässt politische Entscheidungen über sich ergehen.
Ja, absolut. Ich denke, das ist ja auch jetzt bei dieser ganzen Chemnitz-Debatte und so, wird ja auch irgendwie eingeteilt, links, rechts, gut, böse, was weiß ich genau, wie AfD böse, der Rest gleich gut. Das ist irgendwie, letztendlich haben die meisten Leute ja das gleiche Problem heutzutage, dass es einfach wirtschaftlich immer härter wird, sich eine Wohnung leisten zu können, weil einfach an allen Ecken dereguliert wird. Und ja, da wird oft einfach, was weiß ich, die Gesellschaft wahllos aufgeteilt, anstatt einfach zu gucken, hey, was ist denn eigentlich los, was können wir gemeinsam verbessern, wo müssen wir gegen aufstehen, also da hast du absolut recht, ja.
Wenn wir jetzt so ein Fazit ziehen müssten an dieser Stelle, wir haben jetzt thematisiert, dass der Erwachsene, der sich vielleicht das Kind bewahren sollte in einem gewissen Maß, wir haben die Aspekte Neugier und Begeisterungsfähigkeit vor allem thematisiert, und wenn wir das Teilthema Selbstständigkeit, ob das wirklich das alleinige Ziel sein sollte, auf Selbstständigkeit hinauszuwollen bei Erziehung, so wie es auch im Gesetz zum Beispiel drinsteht, oder ob es vielleicht auf viel mehr ankommt, wie zum Beispiel Gemeinschaft. Um jetzt da ein Fazit zu ziehen, Was nimmst du jetzt persönlich aus unserem Gespräch am meisten mit für dich?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Lass mich überlegen. Wie war nochmal die Was war nochmal vor der Frage?
Also ich kann ja mal mein Fazit ziehen. Ja. Mein Fazit ist, dass Selbstständigkeit schön und gut ist. Fangen wir mal von hinten an. Selbstständigkeit ist schön und gut und es ist auch wichtig. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es ein Ziel ist der Erziehung. Ein Kind zur Selbstständigkeit zu erziehen. Aber das bedeutet nicht, dass man es vielleicht so sehr zum Individualismus hin erziehen sollte. Auch wenn wir heute mehr Einzelkinder gebären, ist es trotzdem wichtig, füreinander da zu sein. Weil wir sind eine Gemeinschaft und wir werden sowohl politisch als auch im sozialen Umgang nicht glücklich werden, wenn wir immer nur auf uns selbst achten oder Frust in uns reinfressen, sondern wir sind voneinander abhängig. Wir können unsere viele, viele psychische Störungen, wofür wir zum Arzt gehen, können wir wahrscheinlich durch die Gemeinschaft auch einfach gewissermaßen thematisieren und vielleicht auch heilen. Natürlich nicht alle, ganz klar, das muss man ganz klar sagen, aber jeder, der irgendwie mal ein Problem hatte und mit einem Freund drüber gesprochen hat, wird das nachvollziehen können, dass das eine sehr heilende Wirkung haben kann. Gemeinschaft ist wichtig und dabei spielt es keine Rolle, ob jetzt das die Bäckersfrau ist, ob das dein Arzt ist oder ob das dein Freund ist oder irgendjemand Bekanntes. Ich finde es wichtig, dass man alle mit dem gleichen Respekt und mit der Freundlichkeit behandelt und sich auch wirklich als Gemeinschaft sieht und niemanden dabei ausgrenzt und sagt, der ist irgendwie anders oder da habe ich keine Lust drauf oder ich tue mir immer Stöpsel ins Ohr, wenn ich im Zug sitze und höre nur Musik. Mein Credo ist, lasst euch doch mal einfach auf eure Mitmenschen ein. Legt einfach mal euer Smartphone in der Straßenbahn beiseite und schaut einfach mal, was machen die anderen. Hört vielleicht Gesprächen zu, wie auch immer. Man kann so viel mitnehmen, finde ich, aus dieser Gemeinschaft. Und das kann manchmal wesentlich mehr Aufschluss liefern, als wenn man sich daheim hinsetzt und YouTube guckt und Musik hört in der Bahn und immer nur für sich ist und Netflix guckt, anstatt in die Gemeinschaft reinzugehen. Das ist das eine Teilthema. Was sagst du dazu als Fazit?
Ja, ich glaube einfach, dass du hast ja auch als Kindergärtner gearbeitet, so wie ich auch, und als Erzieher. Soziale Fähigkeiten spielen in den ganzen Bildungsplänen, Erziehungsplänen, wenn man es jetzt vergleicht mit irgendwelchen kognitiv, intellektuellen, technischen Fähigkeiten, eher eine untergeordnete Rolle, weil einfach das ganze Schulsystem soll halt eher gute Arbeitnehmer ausbilden, aber nicht unbedingt wirklich soziale Bürger, die irgendwie sich und einander achten. Und klar, sowas, da versagt halt auch das Bildungssystem und im weitesten Sinne die Politik. Also klar, der Aufschrei ist doch in der Schule viel größer, wenn irgendwie der arme Junge mal eine 5 hat, irgendwie, weil ihn Mathe nicht interessiert. Da kommen gleich Mutter, Papa zum Elterngespräch heran. Da ist der Aufschrei viel höher, als wenn irgendwie teilweise wenig soziales Verhalten gezeigt wird. Also da ist einfach so die Gewichtung in der Erziehung meiner Meinung nach etwas verkehrt. Also es sollte wieder die Förderung von sozialen Fähigkeiten, die sollte wieder weiter oben stehen. Tut sie aber leider nicht. Ja,
also ich weiß nicht, ob man sagen kann wieder, aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass es heute einen sehr hohen Stellenwert hat und dass es auf jeden Fall in die Schulen und in die Kitas sowieso rein sollte. In den Kitas ist es meistens schon drin, weil da ist ja der Schwerpunkt auch ein bisschen da drauf. Wir sind hier übrigens am Bahnhof, wie man hier gerade hören kann. Wir machen mal ganz kurz Pause. So. Ich glaube auf jeden Fall, diese Sozialkompetenz muss auch zu einem gewissen Maß einfach gelernt werden, weil wir werden in diesen Individualismus einfach reingedrängt, da können wir gar nicht viel machen. Als Eltern haben wir, glaube ich, einfach die Aufgabe, auch da schon drauf zu achten, und unsere Schulsysteme sollten da genauso drauf achten, da gebe ich dir absolut recht. Dennoch würde ich nicht alles immer auf die Politik und so schieben, sondern ich denke, wir haben alle eine Verantwortung für unsere Kinder, für unsere Mitmenschen, für uns selbst. Und da können wir schon ganz, ganz viel ansetzen. Und dass sich das Bildungssystem verändert, sich da zu engagieren, ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Jetzt noch zu dem ersten Thema, das innerliche Kind. Denkst du, die meisten Menschen haben genug innerliches Kind in sich oder denkst du, sie können es viel mehr rauslassen oder sie sollten es viel mehr unterdrücken? Was ist deine Meinung?
Also unterdrücken auf keinen Fall. Und es gibt einfach Leute, die kommen total bieder auf die Welt und total ernst, und aber auf deren Humor kann ich dann auch gut verzichten. So. Also wenn manche Leute versuchen, witzig zu sein oder irgendwie ihr inneres Kind auszukramen, dann geht es meistens nach hinten los. Also ich glaube, wer wirklich ein inneres Kind hat und auch eine Familie, in der es gepflegt werden durfte, der wird es auch im Erwachsenenleben haben und eben auf keinen Fall unterdrücken, sondern ausleben und ausleben auf eine verantwortungsvolle Art. Das heißt nicht, dass ich irgendwie Eier an die Nachbarswand schmeiße, sondern es kann einfach sein, dass ich, was weiß ich, unglaublich gern in Fantasiewelten abschweife oder unglaublich begeisterungsfähig irgendwie Muscheln am Strand sammeln kann, etc. Also das ist auch noch ganz wichtig zu sagen, dieses innere Kind, das ist auf jeden Fall ein Persönlichkeitsanteil, mit dem die Umwelt sehr gut leben kann.
Wow, Wahnsinn, da will ich gar nichts zu ergänzen. Das war einfach ein super Fazit. Das kann ich voll unterstreichen. Und von daher würde ich sagen, verabschieden wir uns von dieser Episode. Danke, lieber Jonathan, dass du wieder mit dabei warst.
Ja, hat mich gefreut, wieder bei Phil und Rob mitmachen zu dürfen. Und freue mich schon auf die nächste Einladung.
Die wird auf jeden Fall kommen, nach dieser Sozialkompetenz, die du hier erwiesen hast. Also, lieber Jonathan, bis zum nächsten Mal und ja, ich freue mich auf das nächste Gespräch.
Das tue ich auch und liebe Grüße vom Karlsruher Hauptbahnhof an die Community.
Ja, und auch von mir auf Wiedersehen bis zur nächsten Phil und Rob Episode. Macht's gut, eine schöne Woche. Oder Wochen. Mittlerweile veröffentlichen wir nicht mehr so regelmäßig, aber ja, es wird wieder kommen, denke ich.
Das denke ich auch. Es sollte sogar so sein.
Macht's gut. Bis dahin. Ciao.